Herzlich willkommen bei Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Madeleine und wir reden über unheimlich viel. Schlechte Kindheiten, einen merkwürdigen Männergeschmack und T-Shirts und was Rechte und Linke und religiöse Fanatiker alle gemeinsam haben. Viel Spaß! Herzlich willkommen, Madeleine.
Hallo.
Hallo. Worüber werden wir heute sprechen? Hast du schon eine Idee?
Ich habe so ein... Meine letzten zwei Jahre, also 2018 fing es eigentlich an, da habe ich eigentlich sehr eine turbulente Zeit hinter mir von... Ich bin richtig schön gescheitert, bin in einer offenen Beziehung.
Mhm. Und wundert mich nicht, ich finde offene Beziehungen ja nicht so praktikabel, aber ja. Wie lange warst du mit dem?
4 Jahre.
Und warum habt ihr entschieden, dass es eine offene Beziehung die Lösung ist?
Das war eigentlich von, am Anfang auch von meiner Seite aus war das, also von unserer Seite aus. Also ich mag das zum Beispiel, dieses Flirten und so.
Mhm.
Und One-Night-Stands mag ich eigentlich auch ganz gerne. Also dieses Reizen, das am Anfang, ne, dieses so ein bisschen Spielen, wie kommt man sich näher und den ganzen Kram, den finde ich eigentlich ganz gut.
Also das heißt, immer neue Impulse.
Ja.
Das ist so. Okay, und würdest du im Rückblick sagen, du warst ganz, ganz doll verliebt in den Mann? Oder war das... weil ich das oft erlebe, dass die offene Beziehung eher so ein Hintertürchen ist, dass man sagt, weiß nicht, ob der Richtige ist oder die.
Nein, das war schon Liebe.
Mhm.
Das war schon eine tiefe Vertrautheit. Aber jetzt im Nachhinein würde ich auch sagen, wir waren einfach auch gute Freunde.
Mhm.
So im Nachhinein würde ich sagen, wir sind immer noch gut befreundet.
Mhm. Gott sei Dank.
Ja, ist es so. Ist wirklich. Ich sage auch zu ihm immer noch, wir sind wirklich gut befreundet. Und ich sage immer noch zu ihm so, Ich schätze ihn und ist ein toller Mensch, aber er hat es verkackt. So. Er hat es einfach in dem Zeitraum verkackt, weil das war nämlich so, wir haben das eigentlich diese offene Beziehung so mit unseren Vereinbarungen, so nur One-Night-Stand, niemand aus dem Freundeskreis, nicht aus dem Bekanntenkreis. Und eigentlich nur einmalig, so urlaubsmäßig, wäre es auch in Ordnung. Ja, und dann war in dem Zeit, das war dann 2018, da ist dann eine ziemlich gute Freundin von mir. Ihr ging es nicht so gut. Sie war komisch drauf. Wir dachten am Anfang, sie hat okay, so ein bisschen Burnout, Depression oder so. Ich komme ja halt aus Süddeutschland, lebe auch in Hamburg.
Mhm.
Und sie ist auch vor 4 Jahren nach Hamburg gezogen, um einen neuen Start, also einen Neustart in ihrem Leben zu machen. Und dann war es dann eben so, dass ihr ging es immer komisch und die Arbeit war stressig und naja. Und dann fing es dann an, dass sie so Schmerzen hatte, Kopfschmerzen, viele Migräne und dann, okay, gut, hat halt viel Migräne und naja, dann fing es dann plötzlich an, dass sie plötzlich nicht mehr richtig sprechen konnte und
das ist so ein Tumor.
Genau, und sie hat dann, wurde rausgestellt, dass sie ein Glioblastom hat.
Ach du grüne Neune.
Ja, genau, ein Glioblastom ist einer der bösartigsten Gehirntumoren, den es gibt.
Aber sie lebt noch?
Nein, sie ist gestorben letztes Jahr im November.
Weil die Prognose ist
ja
gen Null. Also.
Ja, ist so. Ja, genau, so war das auch.
Tut mir sehr leid.
Das war richtig kacke in dem Zeitraum. Und ich war halt eben jeden Tag im Krankenhaus.
Mhm.
Wirklich jeden Tag, weil sie auch keine Familie in Hamburg hatte, nur in Süddeutschland. Und ja, wie soll man sagen, auch eine zerbrochene Familie.
Mhm.
Und deswegen war ich einfach bei ihr.
Mhm.
So, war eigentlich echt jeden Tag, dann habe auch mit den Ärzten gesprochen und dann alles Mögliche. Und ich war, und ich konnte auch nicht anders. Und mein damaliger Freund hat gesagt so, hey, mach mal ein bisschen Abstand, komm mal klar.
Warum denn? Aber es ist doch deine Freundin.
Ja, weil er meinte so, du steigerst dich doll rein. So, lass doch mal.
Naja, aber das ist ein sterbender Mensch.
Ja.
Wie kann man sich denn da... reinsteigern. Also.
Ja, und das war, er hat es halt nicht so, ich habe halt auch, wenn ich mit ihm drüber gesprochen habe, als ich die Diagnose bekommen habe von diesem Arzt, weil ich war ja die Person, die ja bei ihr war und als ich das, ich habe das ja ihr noch mal erklärt, weil sie es nicht verstanden hat. Mhm. Also sie hat es auch ganz lange nicht verstanden.
Das naja, da, gut, da, das, da schützt man sich ja wahrscheinlich ja, auch
total.
Selber. Ne?
Das war völlig verrückt bei ihr. Mhm. So, die hat immer gesagt, ja, ich bin nur hier. Also als sie schon in der Strahlentherapie war im anderen Krankenhaus, ja, ich bin wegen meinen Augen hier und so. Sie konnte dann irgendwann auch kaum noch sprechen. Und naja, na, auf jeden Fall war das dann auch eben so, dass, wo war ich denn? Naja, auf jeden Fall war ich dann halt ziemlich oft bei ihr und da meinte er, ja, mit so ein bisschen Abstand gewähren und alles Mögliche. Aber ich konnte halt nicht. Also ich habe halt auch, ich konnte einfach nicht. Mein Kopf war den ganzen Tag nur im Krankenhaus. Mhm. Nur. Also war wirklich, ich bin morgens aufgewacht und habe gedacht, okay, was muss ich als nächstes tun und jenes und sie war halt auch, naja, und dann war es dann.
Also ich, ja, er hat insofern natürlich recht, vielleicht hat das unglücklich ausgedrückt, dass du dich vielleicht, weiß nicht, wie überfordert du warst, ich nehme an, ziemlich. Mhm. Ja. Mit ein bisschen innerem Abstand kann man sich natürlich besser schützen, aber dann wiederum ist es ja eine große Liebesleistung von dir, dich so zu kümmern, gerade wenn jemand Angst hat und niemanden hat sonst. Ja. Also das ist schon das Richtige.
Ne. Ja, also ich habe es irgendwie auch so gefühlt und ich habe halt auch zu ihr gesagt, zu ihm gesagt und meine anderen Freunde haben auch gesagt, wow, was du machst und so und ich habe halt auch gesagt, ich würde mir wünschen, dass es jemand auch für mich
natürlich
macht.
Natürlich,
so, ja. Weil ich wüsste nicht, ob das jemand für mich machen würde. Also deswegen, also der Familien-Background war so ein bisschen gleich und deswegen war ich halt einfach da und naja, und es war dann auch in dem Zeitraum, dass ich eigentlich nur mehr im Kopf, ich war eigentlich gar nicht mehr in der Beziehung, weil wir hatten auch eine Fernbeziehung im Zeitraum. Er hat 50 Kilometer von mir in einer anderen Stadt gewohnt. Deswegen bin ich halt auch nicht mehr so oft zu ihm gefahren. Und weil ich halt immer im Krankenhaus, das Thema war einfach für mich präsent. Und dann fing es wohl an, er hat einen neuen Freundeskreis kennengelernt in einem Zeitraum. Und dann war er auf einem Festival. Und ich habe schon gemerkt, das weiß ich noch ganz genau, in diesem Festival, als er dort war, habe ich ganz genau gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Er hat sich nicht gemeldet und dann kam er vom Wochenende zurück und ich so, hey, sehen wir uns? Und dann meinte er, ja, ich muss noch mit dir reden. Mhm. Und naja, und dann war es dann eben so, dann ist er zu mir gekommen und dann hat er gemeint, ja, da in diesem Freundeskreis ist da jemand, die war schon vorher bei ihm, vor dem Festival schon da und genau, und sie, er steht halt auf BDSM und genau, und sie mag gern die Sub-Rolle gerne, ich halt nicht. Und genau, mit er hat er das spielen können und fand es total gut und er merkt, dass es total wichtig ist. Deswegen möchte er sich weiterhin mit ihr treffen und dass es für ihn wichtig ist. Und wenn das nicht für mich, wenn ich das aber nicht mit mir vereinbaren kann, dann müssen wir dann leider die Beziehung beenden. Mhm. Ja, und das war so für mich so in diesem Zeitraum so, so gefühlt so richtig ihr Boden unter den Füßen weggerissen worden. So. Ich weiß es auch nicht. Da hätte ich in den Zeitraum sagen sollen, nee, dann gehe ich. Aber ich konnte damals nicht und bin dann mitgegangen. Mhm. So, habe ich dann mitgemacht.
Und hast dir noch ein bisschen mehr wehgetan.
Ja, richtig schön. Richtig schön. Ja, ja. Ich habe dann auch versucht, dann auch über andere Männer kennenzulernen.
Damit du dich auch verknallen kannst.
Ja, natürlich. Ja. Mhm. Ja. Aber
klappt nicht.
Nee, einen habe ich kennengelernt, der ist auch immer noch ein guter Freund und der ist schon auch das ist ein Freund von mir. Mhm. Mit ihm hatte ich auch, also ich würde auch sagen, in einem Zeitraum hat er mir auch wirklich geholfen, so einfach. Ich war einfach so, ja, vor allem ich denke so nachher, ey, was der aushalten musste, weil ich halt echt total so, glaube ich, richtig schon eine kleine Emotante war in dem Zeitraum.
Also A, kein Wunder und B, manche Leute haben können unheimlich viel ab. Also insofern, wenn die das nicht ertragen, dann gehen die schon.
Ja. Ja, und er konnte das ganz gut. Er war selber auch in einer offenen Beziehung. Seine Freundin hatte dann in Berlin gewohnt, hat offene Beziehung. Deswegen hat das ganz gut so irgendwie zwischen uns gepasst. Und halt auch mit meinem damaligen Freund. Aber na, ich habe das nur ein paar Monate gemacht. Und er hat sich dann aber nicht mal an den... Ich habe gesagt, okay, dann gib mir Bescheid, wenn du dich mit ihr triffst. Wir haben dann gemeinsam einen Kalender gehabt. Er hat dann nicht mehr in den Kalender reingeschrieben. Und das war dann einfach, er hat nicht mal an diesen Vereinbarungen sich nicht mehr gehalten.
Und die sind jetzt zusammen?
Nee.
Auch nicht
mehr? Nee, okay. Nee, sind sie nicht. Nee. Aber sind auch noch gut befreundet. Und dann habe ich im Dezember gesagt, nee, kann nicht mehr, hab keinen Bock. Ich habe gesagt, ich schätze dich und ich mag dich, aber ich möchte nicht mehr mit dir in der Verpflichtung mehr einstehen. So. Mhm. Also das habe ich so gemerkt. Also ich musste wirklich aus Liebe zu mir, musste ich dann einfach da rausgehen.
Hattest du mit ihm noch Sex?
Relativ selten. Mhm. Mhm. Es hat auch sexuell irgendwie, fand ich, nie so richtig zwischen uns gepasst.
Ja, also ich will jetzt nicht unnötig auf diesem Thema offene Beziehung rumreiten, ja. Aber was ich wirklich oft beobachte, ist, dass es als Stilmittel benutzt wird, A, in Situationen, wo die Beziehung im Arsch ist, mhm, und die Leute aber noch nicht den Mumm haben zu sagen, lass uns hier einen Cut machen, weil es ja einfach wahnsinnig wehtut.
Ja.
Oder B, bei Leuten, die per se gar nicht so richtig scharf aufeinander sind, aber sich menschlich sehr, sehr mögen, aber das fehlinterpretieren und sagen, wir sind jetzt ein Paar, obwohl sie eigentlich Freunde sind, ja, und dann krampfhaft Sex miteinander haben und dabei denken. Oder C, bei Leuten, die wirklich Angst haben, sich auf Intimität einzulassen, die dann lieber eben auf diese Erstimpulse, die natürlich auch total stimulierend sind, bei One-Night-Stands und so weiter, stehen und sagen, feste Beziehungen sind doof. So. Yeah. Und ich sag gar nicht, dass Monogamie der totale Thrill ist. Mm. Ist es nicht. Mm. Ich glaube aber schon, dass es seelisch ganz gut tut, sich zumindest für bestimmte Lebensabschnitte mit einer Person zusammenzutun. Also so, dass man sagt, guck mal, wir gehen jetzt eben, werden zusammen erwachsen, oder wir ziehen zusammen Kinder auf, oder wir schmeißen unser ganzes Geld durch die Gegend, was wir verdient haben, weil wir jetzt schon 60 sind oder was weiß ich.
Ja.
Also im Grunde ist das serielle Monogamie. Ich glaube, das ist wahrscheinlich der Seele am nächsten, weil alles andere für so viel Unruhe sorgt, dass ganz, ganz viele Leute damit einfach nicht klarkommen. Und es gibt Leute, die können offene Beziehungen leben.
Ja,
ja, auch gut. Aber die meisten müssen, finde ich, nochmal genau hinterfragen, warum finde ich dieses Konzept für mich jetzt stimmig? Ja. Und ist es die Realität oder ist es tatsächlich Projektion oder sonst was?
Absolut, absolut. Ja, ja, also das ist, finde ich auch. Also ich will überhaupt gar nicht komplett ablehnen, so dieses Offene, also so, ich finde es natürlich so schwierig zu sagen, so, ich werde nur eine Person mein ganzen Leben lang lieben bis zum Schluss und keinen anderen Mensch mehr. Weil ich habe ja auch, das ist so eben, ich habe ja auch viele Freunde und ich schätze jeden einzelnen Freund und schätze und auch liebe auch in einer gewissen Weise. Und das ist es so eben, was ich so bei, man kann ja nicht bei Liebe, finde ich, sagen. Also natürlich habe ich durch ihn halt auch mitbekommen, dass halt Liebe ist ja nie konstant, sondern es geht ja auch manchmal, liebt man an manchen Tagen den total doll und an manchen Tagen so eher so hojo. Und dann wird es so, also es ist so ein Auf und Ab. Und deswegen finde ich so Monogamie, ich würde es mir wünschen, dass man nur eine Person ganzes Leben wird, so irgendwie. Aber ich irgendwie.
Es ist auch schwierig, diese Person zu finden.
Ja.
Also du musst als erstes, und da bin ich ja auch nicht der Oberchampion drin, aber inzwischen deutlich mehr als früher, aber du musst als erstes verstehen, wer du bist.
Ja.
Und das ist ein wahnsinnig ätzender, kleinteiliger, langwieriger Prozess. So. Mhm. Und viele Leute finden es zu anstrengend und sagen dann lieber, ach nee, der war es nicht, ach nee, der war es nicht, ach nee, der war es nicht, alle Männer sind doof.
Ja, so. Ja, genau.
Und das ist aber nicht zwangsläufig der Weg, der zu einer inneren Ruhe führt.
Ja.
Also, es gibt zwei Sachen, die ich dich gerne fragen möchte. Mhm. Erstens, du hast gesagt, deine Freundin, die leider verstorben ist, hätte einen schwierigen familiären Background, der ähnlich zu deinem ist. Und, wenn ich sagen darf, was auf deinem T-Shirt steht,
ja,
da steht Antifa-Macker-Fetisch. Und glaub mir, ich bin eher auf der linken Seite als auf der rechten, deutlich. Aber die meisten Jungs und Mädchen, die ich in dem Bereich, übrigens auch wie bei den Rechten, kennengelernt habe, sind die kommen fast alle aus kaputten Familien.
Mhm.
Und also so Gruppen, die sich sammeln und dann nach einer Sache streben. Und ich habe auch Leute, Horst Mahler ist ein gutes Beispiel, der früher RAF-Anwalt war und jetzt ein Ultrarechter geworden ist. Ich weiß gar nicht, ob er inzwischen gestorben ist oder ob er im Gefängnis ist. Jedenfalls, all diese Menschen, die sich in so Gruppen sammeln, haben, also die eint das Bedürfnis nach ja so einer Peer-Anerkennung. Und die Inhalte sind mehr oder minder zufällig, weil du eben in bestimmten Kreisen unterwegs bist und dann fühlst du dich da geborgen und schließt dich dem eben an. Was sie alle haben, sind echte Schwierigkeiten, sich einzulassen in der Tiefe ihrer, also da wird quasi die Agenda, die überschattet alles und ja, so, also ich würde jetzt keinen egal aus linkem oder rechtem Pott oder religiöse Fanatiker oder sowas, ich würde da niemandem empfehlen, nimm doch aus dem Töpfchen einen Partner. Und wenn du aber schon sagst, du hast einen Antifa-Macker-Fetisch, dann könnte ich mir vorstellen, dass du ein paar Beziehungsprobleme hast. So, abgesehen von dem Knaben, der jetzt dein guter Freund ist.
Ja, ja. Ja, das ist ja auch so ein Antifa-Macker.
Ja, natürlich.
Ja.
Ja. Genau, also erzähl doch mal kurz vom familiären Background.
Mein familiärer Background ist, ich komme aus einer aus einer guten Mittelschichtsfamilie mit Eltern, die verheiratet sind, mit Schwesterhund und sonstiges, in einer Doppelhaushälfte, in einem kleinen ein Dorf. Alle arbeiten, alles glücklich, aber innen drin war nix. So, irgendwie, also wie gesagt, außen sah es total schick aus, aber innen, meine Eltern haben eigentlich, meine Mutter hat gesagt, sie hat meinen Vater nur damals geheiratet, weil sie gerne für ihre Kinder einen Vater haben wollte.
Toll.
Ja.
Auch für ihn schön.
Ja.
Und für euch auch.
Ja. Und meine Mutter hatte Depressionen oder hat Depressionen. Und hat sie aber nie richtig, also sie hat Tabletten genommen, aber nie richtig behandelt. Und deswegen war das auch so, dass, ja, also jeder hat so von meiner Familie her, meine Mutter, mein Vater, die hatten solche Probleme mit sich und mit allem, dass wir irgendwie nie auf dem Schirm waren.
Wie viele Geschwister hast du?
Noch eine große Schwester.
Weißt du was über die Geschichte, also Familiengeschichte deiner Mutter?
Ja, also meine Mutter hat alleine, sie ist auch bei meiner, meine Großmutter, die war Workaholic. Sie hatte damals im Dorf, also so wie ich verstanden habe, damals im Dorf nach dem Krieg, da haben meistens die Leute, die halt viel Land hatten, waren gut, also ne, sie hatte viel Land, deswegen ging es ja ganz gut, aber sie ist trotzdem noch in der Kaserne, also in Süddeutschland war ja die Amerikaner waren stationiert, hat sie noch in der Kaserne gearbeitet, deswegen hat sie, glaube ich, fast eine 7-Tage-Woche und hat immer gearbeitet und hatte aber Psychosen, so, dass sie dann auch ab und zu mal, wie meine Mutter erzählte, war sie dann wochenlang im Bett, also nicht wochenlang, also sie war dann einfach im Bett mit einer Sonnenbrille, alles abgedunkelt und hat gesagt, so irgendwie fast bloß nicht die Türklinke, die Nachbarn haben das vergiftet und so. Also so in so einem Ding ist meine Mutter halt aufgewachsen. Sie war eigentlich meistens bei ihren Nachbarn, so wie es verstanden hat, und hat halt eben für sich alleine dann. Sie hat zwei Halbschwestern, aber die haben überall woanders gelebt. Und ja, so ist meine Mutter aufgewachsen.
Also auch jemand, der eigentlich keine Kinder hätte haben sollen, unbehandelt.
Ja.
Ja. Dann wundert es natürlich auch nicht, wenn da schon eine Anlage für Geisteskrankheiten war. Das umso unverständlicher für mich, wenn man sich dann keine Hilfe sucht. Aber das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Ja.
Ja.
Das ist eben der katastrophale Fehler, den ganz, ganz viele machen, die denken, wenn ich den äußeren Rahmen in einer bestimmten Weise herstelle, dann wird sich das Innere danach ausrichten.
Ja, genau.
Ja, und das funktioniert aber natürlich nicht.
Nein, absolut nicht. Also das war es ja eben. Also ich habe ja sogar als Kind gemerkt, also meine Eltern haben sich ja sehr oft gestritten und meine Schwester hat dann versucht, runterzugehen und hat sie dann versucht, so weinen zu
bedrücken. Furchtbar, ja.
Ja, und, aber ich habe meine Schwester zurückgeholt, so irgendwie.
Gut.
Weil ich habe es halt schon immer gemerkt, so irgendwie, meine Eltern haben nie zusammengepasst.
Sind die noch heute zusammen?
Nee, nee, da war ich 17. Ja, 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 wirklich. Also mit 17 hat mein Vater dann seine Arbeitskollegin, hat er sich in sie verliebt.
Rettungsanker.
Ja, aber die sind immer noch glücklich verheiratet. Ja, ja, die passen aber auch super.
Der ist wahrscheinlich kurz vorm Absaufen gewesen.
Ja, ich glaube es auch. Also die haben auch, die waren so bösartig zueinander. Mhm. Die waren wirklich, wirklich bösartig. Ich war halt so eben in meiner Familie, also meine Mutter hat dann sehr viel mir erzählt und hat auch, also hat auch sehr viel dann ihre depressive Phasen dann. Und bei mir war es dann halt auch in diese, ich würde schon sagen, sie hat mich schon als Kind, es war für mich immer klar, wenn meine Mutter am Tisch saß und so rumgeseufzt hat, war es mir klar, ich muss jetzt zu ihr hinsetzen und mir ihre Sorgen anhören. So, und ja, also ich bin dann für sie da, muss mir das halt anhören und
was das, natürlich was eben, gemein ist, ne?
Ja.
Was waren ihre Sorgen dann, die sie so ausgespuckt hat?
Oh, finanziell, dein Vater, was der irgendwie das haben möchte. Und den, also so als früher war es halt eben so, ne, dass er halt finanziell alles so, er will immer so viel kaufen und will immer nur auf außen, will jetzt ein neues Auto kaufen, er will jetzt ein Haus bauen, wir haben doch gar nicht das Geld dafür. Dann eben, ich mache hier alles alleine und er hilft mir nie und ihr helft mir auch nie.
Niemand liebt mich.
So in etwa, genau. Niemand hilft mir. Und so war das eben. Und dann war es, genau, und dann als die Trennung, dann als mein Vater dann Ostermontag, das weiß ich nicht, es war ein Ostermontag, hat es meine Schwester auch damals erzählt. Hat es meiner Schwester gesagt, dass er jetzt jemanden kennengelernt hat und so. Und dann ging es, und da ging es richtig bergab. Meine Mutter hat dann total so ständig so, also hat richtig Dramen zu Hause dann irgendwie stattgefunden und so. Also sie hat dann so wie so Selbstmordversuche irgendwie gestartet, aber es war für uns beide klar, dass die macht nur, also es war total schräg. Ja. Also richtig so ein schrägen Scheiß war das. Und
also sowas wie, sie lag in der Wanne mit einer Rasierklinge und ihr habt sie dann gefunden? Oder
nee, was? Sie hat dann angefangen, sie hat sie gebrüllt, ich werfe jetzt den Toaster in den Badewanne. So, dann ist sie mit dem Toaster dann ins Badezimmer hochgerannt und dann ist meine Schwester hinterhergerannt und hat es dann reingepackt.
Wie alt wart ihr da?
Damals war ich 17, 16, 17.
Und sie dann 18, 19?
Meine Schwester war da 19, 20. Mhm. Genau. Naja, und so ein, das, oder dann halt eben, habe ich einmal so ein, wenn ich auch mal nach Hause komme, mein Briefkasten war so ein Abschiedsbrief von meiner Mutter, dass ihr alles leid tut und alles mögliche. Und dann halt habe ich meinen Vater dann angerufen und, und dann plötzlich hört die Stimme von ihr und dann lag sie hinten im Wohnzimmer irgendwie und hat geschlafen. Nee, 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 stimmt, die Band, leg auf. So, also so total, sie hat ständig so Hilfeschreie gemacht so und hat halt das total an uns rausgelassen. Mm. Und das war halt super, ja.
Gab es eine Option, zu deinem Vater zu ziehen?
Ich habe es mir nicht getraut, weil ich muss ja bei meiner Mutter sein. Das war es ja auch. Ich habe dann auch immer meinen Vater immer heimlich getroffen. Weil für meine Mutter nicht. So. Mhm. Naja, das war ja eben, es hat ja total lang gedauert. Also für mich war es ja eben, also dieser Entschluss, dass meine Mutter ja eben so, also mir ist dann halt jetzt erst bewusst geworden, weil ich war dann auch letztes Jahr pilgern in Japan. Nachdem. Ja, es war richtig gut. Ich habe gemerkt, so als ich mich damals von meinem Freund getrennt habe, habe ich gedacht, ich brauche eine Auszeit, ich muss hier raus. Ich muss hier weg. Ich muss einfach raus und bin zu meinen Chefin gegangen und habe gesagt, entweder du gibst mir 3 Monate unbezahlten Urlaub, sonst kündige ich. Und sie hat mir dann die 3 Monate unbezahlte Urlaub genommen und dann habe ich gesucht und geguckt und dann habe ich nachts, habe ich dann das gefunden, so irgendwie dieser Pilgerweg Shikoku, der Ohenro in Japan und habe so ein bisschen durchgelesen und dachte, ja cool, mache ich. Und dann bin ich 2 Monate später dann und dann bin ich dann halt eben, ich habe es nicht komplett geschafft, der ist ein riesiger Pilgerweg, der ist 1200 Kilometer lang. Aber da war ein Tempel, der war ziemlich anstrengend. Und da ist mir plötzlich bewusst geworden, da habe ich nämlich Zeit gehabt zum drüber nachdenken und so. Und ich glaube auch, es könnte auch gewesen sein, dass ich einen Podcast auch von dir dabei angehört. Ich habe 4 Podcasts auf einen Pilgerweg gehört. Und ich habe dann auch überlegt, okay, wo sind denn meine Muster? Was, wenn ich meine ganzen Ex-Partner, wenn ich zurückblicke, was haben die alle gemeinsam? Und das ist mir aufgefallen, alle haben eine psychische Erkrankung.
Mhm. Und du hast versucht, das heile zu machen.
Genau.
Mhm.
Genau, das ist mir plötzlich bewusst geworden, dass nicht mein Vater, der mir jahrelang gesagt hat, dass es ein böser Mann ist, der kümmert sich nicht um, was ich gemerkt habe, so, weil ich habe nie irgendwelche Partner gehabt, die meinem Vater ähnlich sind, sondern plötzlich aufgefallen, ich habe mir immer Partner ausgesucht, die so meiner Mutter ähnlich sind.
Mhm. Und ich fände es eigentlich ganz schön, wenn du das T-Shirt dann...
Soll ich jetzt ausziehen?
Das ist nicht das Töpfchen, in dem du fündig wirst, sage ich dir jetzt schon. Aber
so. Naja, also es geht ja auch eher darum, das ist ja auch eher so, das, es geht schon auch eher um die Queer-Szene von Antifa, so irgendwie. Also das,
ja, trotzdem unheimlich viele Dogmatiker, die negativ schwingen und nicht positiv, eher auf Zerstörung als auf Lösung. Mhm. Und das ist, du brauchst eine Lösung.
Ja, das Problem ist, ich habe es ja auch schon mal probiert mit solchen normalen. Ich merke total, das ist irgendwie, ich teste ja auch manche Apps aus und so. Das ist halt so langweilig.
Könnte es auch was damit zu tun haben, was du für ein Bild von dir selber hast vielleicht?
Ja, das kann schon ganz gut sein. Also das ist schon, vielleicht.
Also, ich verallgemeiner jetzt, ja. Aber wie alt bist du?
35.
Ja, also die Leute, die mit 30, 35, 40, 45 noch in der Antifa-Szene unterwegs sind und nicht, weil Kapitalismus toll ist, ist scheiße, ja, das wissen wir alle. aber das sind jetzt nicht gerade die, die irgendwann sagen, boah, ich habe es mir richtig schön gemacht in der Lebenszeit. Ne? Ich habe Heizung, ich habe vielen Menschen was Gutes getan, ich habe mich gesund ernährt, ich habe wenig mir die Birne weggehauen und so weiter. Und die Männer, mit denen du dich umgibst, die bestätigen im Grunde möglicherweise, das weiß ich jetzt nicht genau, das Bild, was du vielleicht von dir selber hast, nämlich das eines Menschen, der nicht auf der Gewinnerseite steht, weißt du? Und wenn du aber jemanden triffst, und es laufen ja viele Idioten rum, das mal davon abgesehen, aber nehmen wir an, du triffst dich mit irgendjemandem oder hast dich getroffen, der vielleicht, keine Ahnung, halt so ein bisschen... wo es ein bisschen goldener ist im Leben, wirst du möglicherweise automatisch das Gefühl haben, langweiliger Spießeridiot, um dich selber nicht zu sehr in Frage stellen zu müssen. Weißt du, das ist so, es geht dann immer Hand in Hand. Ja. Und auch die langweiligen Spießeridioten können ganz, ganz tolle Menschen sein. Bloß, wenn du dann das Gefühl hast, ich bin aber so ein Loser, ja, überspitzt gesagt, dann musst du den automatisch degradieren, damit du selber nicht in Schwierigkeiten kommst, weißt du?
Ja.
Genau, also ich würde dir nur vorschlagen, dass du dich aus diesem recht dogmatischen Bereich, es muss eher aus dieser Ecke sein, löst, weil du dir damit selber einen Gefallen tust, ja? Auch was vielleicht deine eigenen Überzeugungen angeht. Es gibt ja viele, viele Wege ans Licht. Genau. Und zu viel Schwarz ist einfach nie gut im Leben. Ja, die Schwarzen, die Rechten tragen übrigens auch mal Schwarz. Denk mal drüber nach. Ja, das sind alles Leute, die nach unten einen Sog haben. Die Rechten, die Linken, religiöse Fanatiker. Hier IS trägt auch nur Schwarz und ich liebe Schwarz, so ist nicht. Aber es sind tatsächlich alles Gruppierungen, die einen Sog nach unten haben. Ja, ich würde es nicht sagen, dass du Sannyasin werden sollst, die Hell tragen und so nach oben haben, die sind auch geklappt. Aber
ja, da habe ich auch keinen Bock drauf.
Ja, also das Licht ist da halt so fern.
Ja, ja.
Und gerade wenn man so eine beschissene Kackkindheit hatte mit Erwachsenen, die kein Gefühl dafür haben, was ihr Job ist als Eltern, brauchst du ein bisschen Sonnenschein und grüne Wiesen und viele bunte Blümchen, weißt du? Und das gibst du dir momentan einfach nicht. Ja.
Ja.
Das wäre vielleicht mal eine Maßnahme.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Ja, also das ist ja eben, also ich gucke ja auch so in den, wenn ich online date, ich gucke ja überall, ne? Also nicht überall, sondern ne, ich bin jetzt bei OkCupid zum Beispiel. Und ja, und gucke halt rum, weil klar, es ist halt eben, ich, ich finde es schon an sich, ich habe halt eben nicht so dieses klassische Rollenbild in mir und halt auch nicht dieses, ich weiß gar nicht, ob ich jemals mit meinem Partner zusammenleben möchte.
Musst du ja nicht.
Das ist so eben und das ist, glaube ich, vielleicht für manche ein bisschen für den normalen. Also das eben, ich glaube, ich mag gerne die Freaks. Ich mag das total gern, wenn jemand so anders lebt. Das zieht mich total magisch an. So und
naja, deine Mutter hat ja auch ein bisschen anders gelebt.
Naja, sie hat es versucht.
Naja, das, was sie gemacht hat, entsprach nicht der Norm.
Nee.
Also, und wenn du so Freaks hast, die nicht der Norm entsprechen, ist das wieder im Grunde deine Mutter daten. Ja, nee, man muss auf die Details achten,
ja.
Weil sonst kommst du nicht ran und keine Sorge, das haben schon andere rausgeschafft, aber die Freaks bedienen eben im Grunde das Gleiche wie deine Mutter, nicht der Norm entsprechend. Damit machst du das, was deine Mutter mit dir gemacht hat, so ein bisschen sanfter für dich, ja, weil Freak ist doch gut.
Ja, ja.
Ist es aber nicht unbedingt, weil das deine Seele doll hin und her rüttelt.
Ja.
Und was du ja bräuchtest, wäre mein Zuhause.
Ja, das habe ich nicht.
Ja.
Ich habe auch Zeit. Ich war ja auch dieses Jahr in der Tagesklinik für 6 Wochen.
Warum hast du dich dahin begeben?
Ich war letztes Jahr da, weil es hat mich die Psychologin lustigerweise von der Freundin, die verstorben ist. Die hatte ich noch die Telefonnummer in meinem Handy, weil ich da auch Bescheid gesagt habe, dass sie ein Glioblastom hat. Und naja, und deswegen hatte ich die Nummer und dachte, okay, ich glaube, ich habe plötzlich gemerkt, ich konnte nicht mehr alleine sein. Ich war nur, also es ist nur, ich habe mich immer nur verabredet. Von morgens bis abends, nach der Arbeit direkt, dass ich abends um 10 Uhr total kaputt nach Hause komme und schlaf. Und morgens wieder aufgewacht. Und das habe ich plötzlich gemerkt, ich krieg's nicht mehr hin, alleine zu sein. Und dann habe ich bei ihr angerufen, habe dann dazu mit mir einen Termin vereinbart und habe ihr also erzählt, wie ich mich fühle, was gerade die aktuelle Lage bei mir ist. Und dann hat sie mir empfohlen, ich soll doch in eine Tagesklinik gehen, von der Struktur, ich muss raus aus diesem Hamsterrad. Und so war das eben. Klar, dann kam ja dann eben diese Pandemie, es hat dann alles hinausgezögert und deswegen war ich dann dieses Jahr vom Juni für 6 Wochen in der Tagesklinik und es war richtig wow. Wow. Das war schon ganz schön heftig, aber war richtig gut.
Gut.
Ja.
Gut. Ist ein toller Schritt.
Ja, war es wirklich. Mir ist wirklich seitdem ist so, also ich suche immer noch nach einem Therapieplatz. Ist ja nicht so einfach, aber ich merke halt eben, es war für mich mein persönliches Tschernobyl. Also mein Reaktor ist explodiert. Ich weiß jetzt einfach, woher kommt, warum ich so ein bisschen bin. Natürlich war tiefenpsychologisch, ne? Es wird ja auch ein bisschen umgekramt in der Kindheit und im Unterbewusstsein, dass ich alles, was ich halt mache, das ist halt schon in mir drin ist und das, als das alles weggekramt worden ist. Und jetzt merke ich eben, okay, jetzt mein Reaktor ist jetzt so explodiert und jetzt liegt überall dieses Bromvorteil oder wie man das nennt, was dann. Und ich möchte es gerne aufsammeln. Ich will das. Ich will einfach das aufräumen und deswegen suche ich. Ich habe vielleicht jetzt eine an der Hand. Müssen wir gerade Kostenerstattungsverfahren versuchen wir gerade, die auch für Traumatherapie auch irgendwie auch noch ganz gut kann. Ich weiß nicht, ob das jetzt mein Fall wäre, aber naja, auf jeden Fall, das ist eben.
Ja, so Kindheitserinnerungen, also Kindheitserlebnisse sind schon traumatische Erfahrungen. Ich finde, die Leute tun sich immer so schwer mit Traumatherapie, aber es ist einfach traumatisch. Du bist traumatisiert.
Ja.
Also, und weiß nicht, ob du Kontakt zu deiner Mutter hast.
Gerade nicht, nee, ja, Zeit.
Besser ist, weil die Leute retraumatisieren sich natürlich auch, wenn sie sich dieser Umgebung wieder und wieder und wieder aussetzen. Darum ist Traumatherapie ist gar nicht so schlecht dafür.
Ja, also das finde ich halt auch, für mich ist auch gerade Moment dieses, ist halt auch wirklich, weil ich hier gerade keinen Kontakt habe zu meiner Mutter, mein Vater, ein bisschen, also ich melde mich nicht von meinem Vater, der versteht gar nicht. Ich habe jetzt noch gar nicht geschnallt, dass ich gerade den Kontakt abgebrochen habe.
Hast du mit ihm mal darüber gesprochen, was mit deiner Mutter so ist?
Naja, ich wollte mal mit ihm drüber, aber der blockt total ab.
Er hat wahrscheinlich auch Angst.
Ja, das ist auch so, sein Familienverhältnis früher, das ist, merkst du, alles bei ihm so runtergedruckt. Das ist so, das ist alles, da spricht man drüber nicht.
Ja,
so.
Ja, furchtbar.
Das ist so dieses, ja, das macht man, nee, da hört man lieber auf. Das
ist leid für die Leute.
Ja, es ist echt abgefahren. Ich wollte mit ihm auch mal drüber reden und wollte mal fragen, so, habe ich im Sommer, habe ich ihn gesehen und wollte mal mit ihm einfach nur fragen, wie war es denn da, als ich 2-3 Jahre, weil wir haben in der Taxkind-Truppe gesprochen, weil die ersten 3 Jahre nach Freud ist ja die entscheidenden Jahren und wusste ich auf jeden Fall, dass wir in einem Haus da gewohnt haben. Und ich wollte halt fragen, warum wir dann nicht mehr gewohnt haben, was da los war. Und dann meinte er, ich möchte nicht darüber reden. So, war schlecht, wenn ich jetzt nur dran bin, war nicht gut.
So. Mhm. Wäre ja mal interessant.
Ja, das wollte ich, aber er hat es halt abgeblockt.
Vielleicht versuchst du es einfach nochmal. Mhm. Und sagst ihm auch, dass er keine Angst haben muss davor. Mhm. Würdest du bloß gerne verstehen.
Ja, das ist es. Ja, bless dich.
Das große Geschenk unserer Generation ist ja, dass wir die Ersten sind, die Möglichkeit haben und eben auch wahrnehmen sollten. Darum sage ich immer allen, bitte geht zur Therapie,
ja,
zu guten Therapeuten.
Ja.
Dass wir die erste Generation sind, die bewusst mit der eigenen Vergangenheit umgehen kann.
Ja.
Und das ist ein total großes Geschenk, weil wir dann eben nicht diese ganze Scheiße der Kindergeneration mitgeben. Mhm. Und darum gibt es auch viele Leute, wo ich sagen würde, bitte kriegt keine Kinder. Nicht zu diesem Zeitpunkt.
Ja.
Ihr müsst erst aufräumen.
Ja. Ja.
Weil
absolut.
Das ist, sonst setzt sich dieses Drama fort und fort und fort.
Ja.
Und das muss man aber den, die noch so große Angst davor haben, klar machen, dass das wichtig ist für die, also für deine Generation,
ja,
zum Beispiel.
Ja, genau.
Ja, und ich glaube schon, also manche wollen wirklich nicht darüber reden, aber ich glaube, dass man mit ein bisschen, wenn man da so ein bisschen rumschabt, vorsichtig, und vielleicht mal ein Glas Wein dazu stellt oder 3, dass dann schon was kommt, weil es einfach wichtig ist, um sich selber zu verstehen, zu checken, was ist mit mir als Kind eigentlich passiert und was ist überhaupt die Geschichte meiner Eltern, damit ich das nicht persönlich nehmen kann. Ja. Weil das hat ja herzlich wenig mit dir zu tun. Die haben jetzt einfach den Fehler gemacht, Kinder zu machen. Gut, dass du da bist, aber es ist, du hast halt diesen riesen Rucksack kommentarlos überreicht bekommen.
Absolut.
Was unfair ist.
Ja, absolut. Ja,
also ich finde, man hat schon ein Recht auf Informationen.
Mhm. Finde ich auch. Finde ich auch. Also das ist ja auch, mit meiner Mutter habe ich ja auch schon mal drüber, aber die, das wird dann auch, das kippt dann total ins Gegenteilige. So, also da wird es dann total so mit drüber sprechen, also so eher so auf Ablehnung, als ich damals zu ihr gesagt habe, ich werde jetzt in eine Tagesklinik gehen und ich möchte dann in den Zeitraum auch ein bisschen Abstand haben, weil ich müsste einiges für mich aufräumen und so. Und dann kam ja leider ja, also ich hatte eigentlich vor Corona, hätte ich eigentlich den Termin gehabt. Und dann kam halt Corona und dann wurde es ja verschoben. Und dann habe ich natürlich dann gedacht, okay, ich glaube, jetzt muss ich mal doch mal bei ihr anrufen, mal fragen. Dann habe ich auch wirklich zu ihr gesagt, du, ich rufe an, nur weil gerade die Pandemie ist. Ich will nur wissen, wie es dir geht. Geht es dir gut? Und dann war so, ja. Und dann meinte sie, ja, ach, ich habe mir schon auch gedacht, also erzähl von der Tagesklinik und so. Du bist ja immer schon so eine gewesen, die so mit den, also sie wollte mir dann gleich so erklären, warum ich in der Tagesklinik gehe. Und ich habe ich auch gleich abgebrochen und meinte so, ey, das ist mein, du, das entscheiden die Ärzte, warum ich da bin und nicht du. So, also das ist es eben, da habe ich auch schon gleich gemerkt, okay, das habe ich dann auch eine Psychologin dann auch erzählt, die meinte, ja, der war das schon, ihre Mutter war das schon ganz schön klar, warum sie zu einer Tagesklinik ging.
Logisch,
so.
Na klar.
Ja.
Aber die, also ja, das, die Ängste, die darüber liegen, die kann sie natürlich nicht einfach so, sonst wäre sie auch selber zum Arzt gegangen.
Das ist es eben. Ja, also ich sag's auch immer, heutzutage, ich habe gar kein Problem darüber zu erzählen, zu sprechen, so, dass ich irgendwie zur Therapie gehe, jenes. Und ich finde auch so, jeder soll einen guten Hausarzt haben, einen guten Zahnarzt haben, Friseur und einen guten Therapeuten.
Absolut.
So, das ist doch überhaupt gar nicht, also ne, Sehnenleid ist doch genauso scheiße wie Zahnschmerzen.
Natürlich.
So.
Und je mehr Leute das so offen sagen, desto einfacher wird es auch für die das schambesetzt ist.
Mhm.
Ja. Weil viele Familien immer noch sagen, darüber spricht man nicht oder das bleibt unter uns. Katastrophe.
Ja, ja, das ist halt eben, ne? Und dann kommt dann so ein komischen Mist raus, so irgendwie, ne? Wenn man das alles unterdrückt, das ist ja eben, du deckelst das alles ab und dann kommt dann so ein Mist raus. Ist doch doof. So.
Was natürlich auch ist, Da fehlt jetzt irgendwie ein Verb. Naja, jedenfalls, so wie du Beziehung erlebt hast, kannst du damit natürlich auch gar nichts Positives verbinden. Mhm. Dies nur, weil du eingangs sagtest, dass du sehr gerne dieses Verliebtsein oder Verknalltsein, diese ersten Impulse hast. Für dich ist Beziehung natürlich total negativ belastet. Mhm. Darum ist es auch logisch, dass du mit so gängigem Quatsch nichts zu tun haben willst. Ja, aber es hat auch in der Selbstheilung einfach einen totalen Zauber, wenn man in die absolute Intimität geht. Das ist schrecklich angsteinflößend und du wirst wahrscheinlich auch Impulse haben, die das ganz, ganz doll wegstoßen. Der ist blöd, der ist unordentlich, der hat komische Haare oder was weiß ich, was man dann für Argumente sucht, warum man den nicht nah ranlassen will. Aber zur Heilung ist so eine monogame, ganz intime, offen im Sinne von ehrliche Beziehung, ganz gut, weil du lernst, dich fallen zu lassen. Hm. Also das wäre nicht das Schlechteste für dich, glaube ich. Und das eben auch aushalten lernen, dass Leute Scheißseiten haben, dass das aber nicht unbedingt eine Bedrohung für dich sein muss. Ja, und wenn du weiter in offenen Beziehungen rumturnst, vermeidest du eben diesen Schritt, der eigentlich nötig wäre, um so ganz bei dir anzukommen.
Ja, das stimmt. Das ist halt eben der Schmerz. Also ich fand halt eben, also das in meiner letzten Beziehung war halt schon, das hat mir dieser Schmerz, also dieser Betrug, das hat mir, ich habe halt komplett ihn komplett vertraut. Und das ist halt eben, da habe ich echt große Angst einfach. Es war echt, es hat ganz, ganz doll weh. So, das war für mich echt wirklich. Und deswegen ist es auch gerade so, deswegen lebe ich auch gerade so ziemlich frei. Ich habe viele Affären. Ich habe viele Eisen gerade im Feuer, nenne ich das. Weil wenn halt eins fehlt, dann ist nicht so schlimm, da habe ich noch jemand anderes.
Ja, das ist nur leider ein Irrglaube. Also gerätst du da eben nicht in den Zustand, in den du geraten müsstest, nämlich wirklich vertrauen zu müssen.
Ja.
Und richtige Intimität, wie es sein kann, erlebst du eben auch nicht. Das kennst du ja gar nicht von Haus aus. Und das wäre aber schön für dich, das mal zu erleben. Und du kannst das Leben nicht so leben, dass du Schmerz vermeidest. Das funktioniert leider nicht. Es kann immer passieren, dass dir jemand das Messer reinsteckt und du es nicht hast kommen sehen. Ja. Aber wenn du lernst und dich verstehen lernst und auch andere Menschen lesen lernst und genau weißt, welche Bedürfnisse du hast und welche Qualitäten die Menschen, die du in dein Leben lässt, repräsentieren, dann passiert es eben immer weniger und weniger. Das muss das Ziel sein. Und klar ist das furchtbar, wenn man belogen wird. Ja, und das erschüttert einen, gerade wenn man als Kind immer belogen wurde. Aber sieh es als, ja, als Lernmaterial im Grunde, den Schmerz. Weil wenn du vermeidest und sagst, guck mal, ich habe aber 10 Affären, haha, ich brauche ja gar keinen Partner, so eine große Intimität, dann schwimmst du halt schön auf der Oberfläche wie so ein Ölfleck auf dem Meer, aber du kannst dich nicht verbinden.
Ja, ja.
Und das müsstest du mal.
Ja.
Dann kann das Herzchen auch heilen, weißt du? Weil das kannst du jetzt noch locker 50 Jahre so machen, bloß ankommen wirst du halt nicht.
Ja, ja, das ist ja eben, natürlich habe ich auch einen Wunsch, einen Kinderwunsch und so, ne? Und, aber ich denke mir auch so, Alleinerziehen ist bestimmt auch super.
Nee, ist es nicht, ist beschissen.
Ja?
Ja.
Oh,
es ist
ja
unfassbar scheiße. Und das ist auch für die Kinder nicht so toll.
Ja.
Es ist besser, wenn die beteiligten Erwachsenen Energieressourcen haben. Und das hast du nicht als Alleinerziehende.
Ja, ja,
gerade
klar,
wenn das Geld knapp ist.
Ja, ja, klar.
Also, das ist eine scheiß Idee.
Ja, 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 nee, ja, ja. Ja, man, ja, ich rede mir doch alles schön, das ist ja Paula.
Nein, es ist ja auch, sonst kann man auch nicht gut leben. Aber gib volle Power in deine Heilung jetzt.
Ja.
Wenn du da 2-3 Jahre richtig durchballerst und wirklich jeden Cent, den du übrig hast, da reinsteckst.
Ja.
Das ist das bestinvestierteste Geld deines Lebens.
Absolut.
Also alles, ab und zu sollst du Fernreisen machen, weil das den Geist sehr stimuliert.
Absolut.
soweit es geht.
Ja.
Aber es reicht ja auch, durch Deutschland zu wandern.
Ja.
Du brauchst einfach nur andere Impulse.
Ja.
Und der ganze Rest muss in die Heilung gehen.
Ja, ja.
Die Leute sind immer so geizig, wenn es um das eigene Leben geht. Ach. Und konsumieren stattdessen. Ja. Aber das ist
Quatsch.
Nee,
das tue ich nicht. Also. Für mich ist Reisen, für mich ist so, Reisen einer für mich die wichtigsten Dinge. Ich muss dann immer raus und ein bisschen kriegst du neue Impulse, Überlegungen. Wenn ich ganz weit weg bin, dann kriege ich immer ganz gute Gedanken irgendwie über mein, was läuft. So ein bisschen Blick von außen ist immer ganz gut.
Also da du jetzt nicht fernreisen kannst,
ja,
ist es, glaube ich, und darum ist Corona ehrlich gesagt auch ein Geschenk für diese Gesellschaft, meine ich, von dem ganzen Tod und Verderben und den ganzen wirtschaftlichen Scheiß abgesehen. Aber für viele könnte es ein Geschenk sein, wenn man es richtig anpackt, nämlich die maximale Zeit, die dir jetzt zur Verfügung steht, und das wird wahrscheinlich nie wieder so sein, in die eigene Heilung zu investieren.
Ja, ja, ja.
Ja, das ist gut. Und ja, ich, also nur, dass ihr es richtig versteht, es ist beschissen für die Geschäfte, die davon betroffen sind, ja. Aber wenn ihr das Glück habt, da mitzusegeln, einigermaßen wirtschaftlich sicher, dann ist jetzt die Zeit, wirklich alle Power in die innere Heilung zu geben, weil dann kann so ein Phönix aus der Asche-Effekt entstehen, ne?
Total.
Ja, und wenn Total. Du richtig Gas gibst und da jetzt mal 2 Jahre durchziehst, bist du 37,
ja,
hast du immer noch Zeit, Kinder zu kriegen.
Ja.
Aber guck jeden Scheißhaufen an.
Ja, mache ich. Ich nehme alles in die Hand. Aber wie gesagt, nicht ganz alleine.
Ja, ja. Ich verstehe natürlich total das Bedürfnis nach jemand anderem.
Mhm.
Aber vielleicht kannst du es auch ein bisschen umdrehen, damit du nicht abgelenkt wirst und sagst, ich vögel jetzt nicht wahnsinnig viel rum und betäube mich. Das kann nämlich auch eine Art Betäubung sein,
ja,
mit
ja.
ständig neuen absolut, Menschen, sondern absolut. Ich konzentriere mich jetzt auf Freundschaften.
Ja.
Mhm. Und mach quasi ein Sex-Sabbatical. Mhm. Ja, für eine gewisse Zeit.
Ja.
Damit ich das auch mal aushalte.
Mhm.
Ja. Weil dieses Tindern und so weiter, das kann auch oder hat ja bei ganz vielen Suchtcharakter, weil es eben wunderschön kompensiert.
Total, total. Ich sag ja auch, Sex ist meine Meditation.
Ja, tu es nicht. Meditier lieber. Wirklich, weil es dich zu sehr ablenkt.
Ja, ja. Ja.
Und gib lieber jetzt Tempo und dann hast du es hinter dir.
Ja.
Einigermaßen. Also ja. Der Weg geht bis zum Ende. So ist es nicht.
Ja.
Aber dann hast du wenigstens schon mal fast den Gipfel erreicht.
Hm.
Ja. Und nochmal zu den Antifa-Jungs. die suchen alle ein Zuhause, eine innere Heimat.
Mm.
Du brauchst jemanden, der schon eine hat. Ja.
Mm. Wo findet man die?
Die kommen zu dir, wenn es soweit ist.
Ja?
Ja. Du musst, wenn du das Leben in dich reinlässt, mit all dem Guten und all dem Blöden, dann passiert's.
Hm.
Darfst dann bloß nicht suchen. Du musst eher dich bereit machen dafür.
Hm.
Und momentan könntest du das ja sowieso noch gar nicht annehmen, weißt du?
Ja, das stimmt. Das ist es eben. Ich denke auch, wäre gar nicht. Ja, da ist zu viel mir gerade los.
Räum das erstmal weg.
Ja, ja.
Und gerade wenn du sagst, dass viele Eisen im Feuer, eins ab und zu reicht.
Hm.
Ja.
Hm. Ja, ich habe gerade, also ich bin ja gerade bei ein, also naja, will ich erstmal gucken, ob das ein Eisen ist. So, der ist sehr nett zu mir.
Ja.
Oder ist er in Berlin? Kann ich immer nur ab und zu mal hin oder wieder?
Ja, das würde so. Reichen.
Ne? Immer nur ab und zu mal.
Ja.
Quality Time.
Wenn du in Hamburg bist, ach, habe ich ja schon oft in diesem Podcast gesagt, weil meine Lieblingsfamilienaufstellerin ist in Hamburg, Carola von Bismarck, falls ihr die googeln wollt, die ist wirklich, die macht richtig gute Arbeit und falls ihr da mal oder du hin willst.
Mhm.
Manchmal tut es ja gut, weil man Dinge sieht, die man eigentlich intellektuell versteht, aber dann kann man die auch spüren. So.
Mhm.
Also ein Eisen im Feuer.
ja.
Maximal, lieber wäre mir ehrlich gesagt keins.
Ja.
Damit du auf dieses Gefühl der Einsamkeit zurückfällst und das genau spürst und auch da sein lässt und das wahrnimmst.
Ja.
Und nicht wegdrückst. Wenn du viel datest, drückst du das nicht immer weg.
Ja.
Sondern einmal ganz in dir aufnehmen und verstehen, dass es nichts Bedrohliches ist, sondern dass es ein Schmerz ist, der eben aus der kindlichen Einsamkeit kommt.
Ja.
Und dann arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und auch wenn es sich immer so anfühlt, als würde nichts passieren, wenn du eines Tages zurückblickst, wirst du sehen, wie weit du schon gekommen bist. Das ist einfach so.
Ja, das klingt ganz, ganz klug. Ja, nee, hast ja recht. Also das ist ja eben auch, ja, das ist halt, ja, meine Therapeutin hat ja auch gesagt, es ist nur ein Gefühl, es ist nur ein Gefühl, es ist nichts bedrohlich, es ist nur ein Gefühl, was in mir ist. Und ich soll mal einfach danach spüren und ja, ich habe dann auch schon mal sowas. In der Klinik haben wir auch dann ein bisschen nach dieses Gefühl mal nachgeguckt, weil ich das nie richtig an mich rangehen wollte. Ich wollte es nicht, ich habe es immer abgewehrt und dann sind wir mal richtig dann quasi in meinen Tiefen, in meinen Innern reingegangen und dann war es sehr interessant, aber ich habe es gemerkt, dass es nichts Bedrohliches ist.
Ja,
es ist was Bekanntes, es ist ein bekanntes Gefühl.
Und dann kann man da ruhig abweinen drüber, tüchtig und dann muss man aber verstehen, dass es okay ist, dass es da ist und dass man es nicht wegkompensiert. Zum Beispiel durch Dating.
Ja.
Oder Alkohol oder Drogen oder Häuser anzünden oder was weiß ich. Ja. Oder jeder, der laut rumschreit und wirklich, da sind die Linken und die Rechten sich absolut gleich, versucht, was wegzudrücken, was nicht sein darf in sich selber. Das machen die religiösen Fanatiker
genauso. Ja, ich würde eher so sagen, die Extremen. So.
Die Extremisten. Egal in welcher
Ausführung,
alle gleich. Das ist genau wie ein Junkie, bloß die haben dann halt eine politische Agenda. Es ist genau dasselbe, reine Kompensation. Und das Problem ist bei allen das Gleiche. Gefühle nicht da lassen, wo sie, also nicht annehmen, sondern weg damit. Dann haue ich lieber irgendjemandem auf die Nase oder setz mir einen Schuss oder trink eine Flasche Wodka, auch immer. Ja,
ja, klar.
Aber das ist der Schlüssel. Wenn du verstehst, dass die Gefühle, die Einsamkeit, das Verlassensein, ich bin nichts wert, ich bin sicher auch geisteskrank, was auch immer da hochkommt, wenn du das wahrnimmst und verstehst, dass du nichts dagegen machen musst, sondern nur sagen musst, hallo, du Gefühl, ist das jetzt... Hat das was mit meiner Realität zu tun oder kommst du einfach nur, weil gerade eine Situation ist, die ich schon mal kenne von früher? Wenn du das schaffst, dann bist du durch. Dann ist alles gut. Ja? Das ist so ein bisschen steinig.
Ja.
Aber es geht.
Ja.
Und erlaub dir zu weinen, wenn du weinen willst. Egal wann, egal ob du damit jemanden belästigst scheinbar oder nicht. Ja? Da müssen eine Menge Tränen... Und wenn du neue Leute kennenlernst, die du wahnsinnig attraktiv findest, egal ob als Freunde oder Liebhaber, achte immer drauf, was sprechen die in dir an? Ist es, oh, ich kann dich retten, ich kann dir helfen?
Genau.
Oder ist es der Mensch an sich? Und es wird wahrscheinlich zu 95% Ersteres sein. Die direkt musst du nicht haben. Ja?
Ich merke das total. Wenn dir jemand so einen mich reizt, das merke ich total.
Ja, ist ja auch logisch.
Ja, ja.
Mit ja allen so. Aber wenn, sobald du dir dessen bewusst bist und dementsprechend handeln kannst und dann noch lernst, die Gefühle anzunehmen, das war's. Das sind die zwei Ziele. Für alle übrigens.
Gut, dass ich mir das nur mal anhören kann irgendwann. Ne?
Ja, also wirklich.
Ja, ja.
Und das ist ein schaffbares Ziel.
Ja. Das wäre gut.
Ja.
Kann ja, das ist es eben. Es klingt so einfach. Ne?
Es ist sauschwer.
Mhm.
Es ist sauschwer und es ist wahnsinnig langwierig. Und da gibt es keine schnellen Lösungen.
Nee.
Aber einen Schritt vor dem nächsten. Ja. So geht's.
Ja.
Ja?
Mhm. I try my best.
Wenn was ist, schreibst du mir.
Ja, mache ich.
Schreib lieber mir als irgendeinem Typen.
Ja, ich mach das. Ich mach das.
Gut.
Ja. Vielen Dank.
Danke dir. Das war Paula kommt Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal zu Gast sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram, würde ich sagen, The Real Paula Lambert, oder eine Mail an paulalambertmail@gmail.com. Danke.